Leben danach.
Eine Bibliothek, ein Haus irgendwo im Nirgendwoland. Das Gesicht des Mannes mir gegenüber sprach über Ehrgeiz, Erkenntnis, ferne Orte, Verlust und Würde. Ein altes Gesicht, über das die Zeit gegangen war und Klarheit zurückgelassen hatte. Ein älterer, weißhaariger Herr in einem teuren Anzug mit Hemd und Krawatte. Er saß dort wie eine Abbildung aus einem Geschichtsbuch. Ich fragte ihn, ob er sich darum Sorgen mache, und er antwortete ruhig, mit der Geschicklichkeit eines Diplomaten. Dies sei nicht der Fall. Allerdings einmal im Monat, wenn die Wirtschaftswoche erscheine, frage er sich, vielleicht wären mehr von diesen Leben doch noch zu retten gewesen. Er beugte sich unvermittelt über seine Knie, weinte verzweifelt wie ein Kind. Es war der Schmerz all der verlorenen Leben. Sie verklagten ihn. Das Klingeln schwoll zu einem Ton, der den Mann mit sich fortriss, und die Bibliothek und das Haus und schließlich das Nirgendwo selbst. Ich tauchte auf, mitten in diesen unerträglichen Ton hinein, schweißnass und panisch, rammte mit Pulsschlag 200 in die Gegenwart. Mein Herz presste mit stechendem Pumpen das Blut durch seine Kammern und Blut schoss mir bis in die letzte Faser. Wach. Wurde wach auf 4 Quadratmetern. Das hier war früher mal die Abstellkammer einer Filmfirma gewesen, welche sich in den Nebenräumen des Klosters eingemietet hatte. Die Firma gab es hier schon lange nicht mehr. Carla, die Gemeindeschwester, hatte mir heimlich den Schlüssel zugesteckt. Ich kannte sie aus der Zeit im Lager. Sie kam für Bibellesestunden dort hinein und manches Mal saßen wir ganz allein im Besucherzimmer der Anstalt, vertieft in Bibel und Gebet. Ich hatte viel zu bereuen, obwohl ich nie so recht glauben konnte, dass irgendwo im Himmel ein gütiger Opa mit Rauschebart saß. Wie hätte er auch dort sitzen können, ohne sich über all die Scheiße hier unten die Seele aus dem Arsch zu heulen? Doch Carla war der festen Überzeugung, dass irgendwo in mir drin ein Mensch überlebt hatte. Sie hörte nicht auf, an mich zu glauben und konnte nicht mit ansehen, wie ich nach dem Knast halb verhungert in der Gemeinde umherschlich, auf Parkbänken schlief oder einfach nur auf dem Abluftschacht vom Aldi. Das Sozialamt gab schon lange keine Schecks mehr aus. Die Mitarbeiter der Behörde erschienen vorzugsweise im Winter an ihrem Arbeitsplatz, da es in der Behörde zumindest an den meisten Tagen überschlagen warm war. Niemand erwartete von ihnen, dass sie irgendetwas Sinnvolles taten. Sie bekamen seit vielen Monaten keine Gehälter ausgezahlt. Und ohne den Bonus einer wöchentlichen Mehl-Zucker-Öl-Gratis-Ration wäre das Amt wohl schon lange seiner Mitarbeiter beraubt. Nach der 2009er Krise waren die Kommunen der Rheinregion pleite. Manchmal gab es nach dem Gottesdienst Berechtigungsscheine für eines der Rotkreuz-Männerheime. Man schlief dort in leergeräumten Fabriken, zusammengepresst mit Aberhunderten. Es stank entsetzlich nach Schweiß, Kotze und Urin. Und auf Decken oder tröstende Worte hoffte man vergebens. Jeder bestahl jeden und geschissen wurde in die Ecken, denn selbst für Klogruben war kein Geld da. Nur manchmal gab es eine dünne Maissuppe aus den Lieferungen der russischen Hungerhilfe. Blieben diese aus, von kleptomanischen Bürokraten wieder einmal umgelenkt, gab es nichts. Die Schlafhallen waren beinahe schlimmer als der Knast. Dort mochte ich nie wieder sein und in den Schlafhallen auch nicht. Die Bullen verjagten mich immer wieder aus der Siedlung. Und wenngleich ich hier mit Amina vor meiner Haft gelebt hatte, so war ich doch nicht mehr willkommen in meinem Zustand und mit meiner Geschichte. Ich irrte umher, mit zerlumpten Sachen, vielfach übereinandergezogen wegen der Kälte. Und hätte mir nicht die rundgesichtige Bäckersfrau an manchen Sonntagen eine Tüte alten Brotverschnitts auf die Stufen vom Geschäft gelegt, so wäre ich wohl verhungert. Carla, die Gemeindeschwester, steckte mir den Schlüssel von diesem Lagerraum zu. Und am Tag drauf wurde sie erschlagen. Ein 13-Jähriger hackte ihr mit einem selbstgebauten Totschläger den Schädel auf, gleich oben an der Haltestelle für den Schulbus. Die Handtasche. Er wollte ihr die Tasche rauben. Seine Beute war eine alte Bibel, 2 Packungen Zeltstofftaschentücher und 3,17 € in kleinen Münzen. Die Müllabfuhr fand die freundliche alte Dame und ihre Tasche am nächsten Morgen. Dies war mein erster Job für den Abt. Die Schwester hatte ihm meine Geschichte erzählt und dass ich der Gefängnisgemeinde beigetreten war. Und der Abt hatte den Hausmeister des Bürokomplexes darauf angewiesen, meine Anwesenheit bis auf Weiteres zu übersehen. Nach dem Tod der alten Dame bekam ich nach einem Schlafplatz nun auch noch Arbeit. Ich lief das Kopfsteinpflaster den Fensterweg hinauf zum Gemeindefriedhof und grub ein Loch. Nicht breit, aber tief. Carla sollte hier ihren Frieden haben. Nachts kamen die kleinen, noch schulpflichtigen Monster aus ihren Kinderzimmern zum Friedhof herauf, von der lieblosen Gleichförmigkeit ihrer Leben gelangweilt. Sie gruben nach den billig und flach bestatteten Leichen. Dieses Schicksal wollte ich der netten alten Dame ersparen. Ihr Loch war tief. Dem Abt wurde vermeldet, dass ich es verstand, pünktlich, akkurat und nüchtern meine Arbeit zu verrichten. Und da es die große Zeit der Enttäuschungen war, der Mutlosigkeit und der zerbrochenen Träume, starben die Menschen einfach und schnell an selbstgebranntem Fusel und Verzweiflung. Hier oben, im ehemaligen Wohlstandsparadies, gab es städtische Erweiterungsfläche für genügend Gräber, und so brachte man hier die Armen herauf, des Nachts, wenn die guten Bürger schliefen. Und ich verbuddelte sie heimlich im Neuland des Friedhofs, sprach vor jedem Tag meine Gebete in der Dämmerung. Und dann ging ich in die Stille hinauf, und der Wind wehte friedvoll und frisch. Der Boden war hier oben hart, manchmal mit der Spitzhacke kaum zu brechen. Das war gut. Ich hackte mich in die trotzige Erde hinein und versuchte zu vergessen. Es war ein wütender, schweißtreibender und vergeblicher Exorzismus von Dämonen und Erinnerungen.